D-Radio Wissen. Update.
Das hier ist das Dokument einer ganz hinterhältigen Straftat, die ich auch ganz massiv verurteile.
Der Regierungspräsident von Oberbayern ist geschockt. Wieder hat es einen Anschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft gegeben, diesmal in Reichertshofen. Vermutet wird ein fremdenfeindlicher Hintergrund. Solche Angriffe häufen sich. In den letzten 6 Monaten registrierte das Bundesinnenministerium 150 Attacken auf Flüchtlingsheime. Das ist das Topthema heute im Update. Ich bin Stefanie Gebert, hallo.
Update.
In Reichertshofen in Bayern ist in der Nacht ein Flüchtlingsheim in Flammen aufgegangen, ebenso in Meißen in Sachsen vor einiger Zeit. Und in Mengerskirchen in Hessen wurde eine Unterkunft mit Schweineblut und Innereien beschmiert. Dabei sind keine Menschen verletzt worden, aber solche rechtsradikalen Attacken gibt es in letzter Zeit immer häufiger. Und das erinnert an die 90er Jahre. Damals hatten Neonazis in Deutschland bewohnte Asylbewerberheime angegriffen, unter dem Johlen von Anwohnern. Kippt die Stimmung in Deutschland heute wieder? Wie viel Fremdenhass gibt es bei uns? Dazu hat der Bayerische Landtag heute wieder diskutiert. Der bayerische Innenminister von der CSU, Joachim Herrmann, hat dabei klargemacht, tätliche Angriffe oder Brandstiftungen auf Asylbewerberunterkünfte, das geht gar nicht. Aber klar ist für ihn auch, die meisten Flüchtlinge haben in Deutschland kein Asylrecht.
Wir müssen allen Menschen natürlich am Überleben helfen. Aber wir müssen dort, wo ganz offensichtlich auch Menschen nur von Schleuserbanden gegen viel Geld in unser Land gebracht werden. Wir müssen diesem Missbrauch schon auch entgegenwirken.
Die Opposition wirft der CSU schon lange vor, die Flüchtlingspolitik für Populismus zu missbrauchen. So auch bei der Debatte heute. Die grüne Landtagsabgeordnete Margarete Bause findet, die CSU vergiftet mit ihren Reden vom Asylmissbrauch die gesellschaftliche Stimmung.
Sie spielen damit wirklich ein brandgefährliches Spiel. Sie denken hoffentlich noch an den Anschlag in Forra. Wollen Sie wirklich diesen Menschen, die das tun, noch die Argumente liefern, warum sie das tun? Hören Sie endlich auf mit Ihrer schäbigen Politik!
In Reichertshofen sollen die Flüchtlinge jetzt trotz des Brandanschlags in die Unterkunft einziehen. Noch ist der Hintergrund der Tat nicht klar, aber die Polizei geht von einem rechtsradikalen Motiv der Täter aus. In dem Ort hat es vor dem Brand Proteste gegen die Flüchtlinge gegeben. Die Stimmung ist aufgeladen, berichtet auch diese Anwohnerin.
Ich habe eigentlich gar nicht so arisch Angst, dass jetzt die Asylbewerber Remi-Demi machen, sage ich jetzt mal, und wir ständig die Polizei brauchen. Es gibt auch andere Gruppierungen, wo wir bereits hier Werbung im Briefkasten gehabt haben, wovor ich mich ganz klar und deutlich distanzieren möchte.
Auch in anderen Bundesländern wird teilweise recht emotional über den Umgang mit den Flüchtlingen diskutiert, etwa in Sachsen. Auch dort hat es in letzter Zeit immer wieder Attacken mit vermutlich rechtsradikalem Hintergrund auf geplante Unterkünfte gegeben. Ministerpräsident Stanislaw Tillich von der CDU fand deshalb letzte Woche schon ungewöhnlich deutliche Worte.
Rassismus ist eine Schande. Rassismus ist der Nährboden für Verbrechen. Es geht um Menschen, die vor Krieg und Katastrophen auf der Flucht sind. Und diese Menschen müssen bei uns gut aufgenommen werden. Hass oder Gewalt verurteilen wir alle auf das Schärfste.
Gleichzeitig gibt es heute wieder die Meldung, dass den Kommunen und Städten in Deutschland das Geld fehlt, um weitere Unterkünfte für Flüchtlinge zu bauen. Der Städte- und Gemeindetag fordert zum wiederholten Male mehr Hilfe von der Bundesregierung und den Ländern. Besonders schlimm ist die Situation laut einem Bericht der deutschen Presseagentur in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Die sind vielerorts hoffnungslos überfüllt.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Steve Niewisch schreibt auf Facebook: Was ist eigentlich in diesem Land los? Erinnert die Häufung dieser Vorfälle nicht an eine dunkle Epoche, die wir längst hinter uns geglaubt hatten? Und Manu Menger findet: Ja, da zeigt es sich mal wieder. Angst hat eine große Macht auf die Menschen und schaltet dabei nicht wenige Gehirnzellen aus. Ganz eindeutig braucht diese Gesellschaft mehr menschliche Werte. Ist wohl offensichtlich noch wichtiger als Bildung. Semra Aydin sieht auch etwas Positives. Zumindest wurde dieses Mal ein fremdenfeindlicher Hintergrund nicht ausgeschlossen. Die Polizei lernt dazu. Aber es gibt auch kritische Stimmen. Mike Nouvertne zum Beispiel ist sich nicht sicher, ob es ein fremdenfeindlicher Anschlag war. Er schreibt, es ist auch nicht auszuschließen, dass es die Antifa oder Asylbewerber selber gelegt haben. Wäre nicht das erste Mal. Das sieht auch Dirk Wouters so. Fremdenfeindlich bedeutet aber nicht gleich Deutscher oder Nazi. Da in letzter Zeit viele Anschläge auf Asylheime von anderen Flüchtlingen durchgeführt wurden, sollte man daher mit Vorverurteilungen sehr vorsichtig sein. Und auch Christoph Müller fragt: Oder doch nur wieder ein Versicherungsbetrug?
Was sonst noch wichtig war?
Ein Finanzkollaps Griechenlands ist erstmal abgewendet. Die Europäische Zentralbank hat heute den Kreditrahmen für das Land überraschend aufgestockt. Nach Worten von EZB-Chef Mario Draghi sind die Hilfen für diese Woche um 900 Millionen Euro angehoben worden. Deshalb, weil Griechenland jetzt wirkliche Reformen angehe, so Draghi.
Quite considerable space in that document was given to structural reforms. So it was not the usual budget-based document only.
Ob das Geld jetzt allerdings ausreicht, damit die Banken in Griechenland wieder öffnen können, ist fraglich. Gleichzeitig teilte die EU-Kommission mit, es werde einen Übergangskredit für Athen geben. Man wolle dazu bis Mitte August Gelder des Rettungsfonds EFSM benutzen. Und die europäischen Geldgeber haben außerdem weitere langfristige Kredite für Griechenland auf den Weg gebracht. Die Euro-Finanzminister haben einem neuen dreijährigen Hilfsprogramm grundsätzlich grünes Licht gegeben. Jetzt müssen allerdings noch nationale Parlamente in Euro mit Mitgliedstaaten zustimmen. Morgen zum Beispiel ist der Deutsche Bundestag dran. Sie hatten ein echtes Horrorszenario geplant. In Frankreich sind 4 mutmaßliche Terroristen festgenommen worden. Die Männer wollten offenbar einen Offizier der Armee entführen, enthaupten und ein Video davon ins Netz stellen. Unter den Tatverdächtigen ist ein Ex-Marinesoldat, erläutert Innenminister Bernard Cazeneuve.
Der Hauptanstifter ist wegen seiner Aktivitäten in sozialen Netzwerken aufgefallen und weil er Kontakte zu französischen Dschihadisten hatte, die mittlerweile in Haft sind.
Frankreich war in den letzten Monaten mehrfach das Ziel von Attentätern. Im Januar töteten Islamisten bei Angriffen auf das Satiremagazin Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt 17 Menschen. Im Juni wurde eine Gasfabrik bei Lyon angegriffen. Im Korruptionsskandal bei der FIFA hat die Schweiz den ersten von 7 verhafteten Top-Funktionären an die USA ausgeliefert. Noch ist der Name des FIFA-Mannes aber unbekannt. Medienberichten zufolge soll es sich um Jeffrey Webb handeln. Er war bis zu seiner Verhaftung FIFA-Vizepräsident und Chef des Regionalverbands für Nordamerika und die Karibik. Wenn sich bestätigen sollte, dass Webb im FIFA-Skandal als Zeuge aussagen will, hätten die anderen 6 verhafteten Top-Funktionäre nur noch wenig Zeit für eigene Deals mit den US-Behörden. Webb gilt als enger Vertrauter von FIFA-Chef Sepp Blatter, der im Zuge des Skandals seinen Rücktritt angekündigt hatte. Die US-Behörden ermitteln gegen die Fußballfunktionäre unter anderem wegen Korruption bei der WM-Vergabe an Russland und Katar. Seit Monaten protestieren viele Japaner gegen ein neues Sicherheitsgesetz, aber vergeblich. Premierminister Shinzo Abe hat sich im Unterhaus in Tokio durchgesetzt. Das Gesetz sieht vor, dass sich japanische Streitkräfte jetzt auch an Kampfhandlungen von Bündnispartnern im Ausland beteiligen können. Seit dem Zweiten Weltkrieg war es Japan verboten, an Kriegseinsätzen teilzunehmen, sofern es nicht um die eigene Verteidigung ging. Die Begründung für die Neuerung jetzt von Abe?
Es gehe um die Sicherheit der Region und darum, Japan und sein Volk zu schützen. Weil die neuen Gesetze eine schnelle Gegenwehr erlauben, brauchen wir sie.
Hintergrund ist die zunehmende Präsenz Chinas im Pazifischen Ozean. Das sieht Japan als Bedrohung.
Und sonst in der Welt?
Mehr Selbstbestimmung für den Osten der Ukraine. Das fordern die Rebellen dort. Das ukrainische Parlament hat jetzt einen Schritt in diese Richtung gemacht. Es hat mit großer Mehrheit dafür gestimmt, dass das Verfassungsgericht prüfen soll, ob ein autonomer Status für 2 Regionen im Osten legal wäre. Erst wenn das Gericht sein Okay gibt, könnte das Parlament sich daran machen, die Verfassung tatsächlich zu ändern. Mehr Autonomie für die Gebiete der Separatisten im Osten der Ukraine wurde schon im Minsker Friedensabkommen vereinbart. Trotzdem ist das Thema im Parlament in Kiew hoch umstritten. Die ukrainische Regierung und die Rebellen werfen sich gegenseitig vor, das Abkommen von Minsk mit Füßen zu treten. Hitzefrei, das kennt man normalerweise nur aus der Schule. Die Regierung im Irak hat das jetzt dem ganzen Land verordnet. Wegen der extremen Hitze hat sie den Tag heute zum Feiertag erklärt. In einigen irakischen Provinzen haben die Temperaturen schon die 50-Grad-Marke geknackt. Meteorologen sagen, dass die Hitzewelle noch bis morgen dauert. Im Irak gibt es kaum Klimaanlagen, weil der Strom dort knapp ist. In einigen Gegenden haben die Behörden öffentliche Duschen aufgestellt. Die Hitze macht auch den Muslimen zu schaffen, die den Fastenmonat Ramadan feiern. Sie verzichten tagsüber auf Essen und Trinken. Belgiens Nationalgericht sind unumstritten die Pommes. Und zu denen gehört auch mal Mayonnaise. Wie genau die gemacht werden muss, dazu gibt es sogar einen königlichen Beschluss. 80% Fett und 7,5% Eigelb gehören rein. Am Mayonnaise-Gesetz wollen jetzt aber die Hersteller rütteln. Belgische Medien berichten, dass sie sich beim Export im Nachteil sehen. Ihre Mayo ist den Verbrauchern oft zu fett. Der belgische Lebensmittelverband meint, die Verordnung von 1955 sei veraltet. 70% Fettanteil würde doch auch reichen. Arbeits- und Verbraucherminister Chris Peters hat auf die Beschwerden reagiert und offenbar einen runden Tisch zum Mayonnaise-Problem einberufen.
Wissensnachrichten.
I love Hunde-Sticker, I love New York-T-Shirts. Kennt man alles. Der neueste Trend ist jetzt I love Pluto, vor allem als Hashtag. Die Welt guckt gespannt auf den Zwergplaneten, von dem es jetzt erstmals dank der NASA-Sonde New Horizons detaillierte Bilder gibt. Aglaya Dana aus der Nachrichtenredaktion. Wie sieht Pluto denn jetzt genau aus?
Bergig und eisig. Die Bilder zeigen, dass es dort Berge gibt, die sind mehr als 3000 Meter hoch, also höher zum Beispiel als die Zugspitze, dem höchsten Berg Deutschlands. Und damit hatten die Wissenschaftler vorher nicht gerechnet. Deshalb waren sie jetzt ziemlich aus dem Häuschen, wie man zum Beispiel an dieser NASA-Wissenschaftlerin hört.
Wir sind den ganzen Morgen durch nur begeistert. Die ganze Zeit hat man bei uns im Team gehört, guck mal hier und da und das ist ja toll.
Oh my God, that's amazing.
Überrascht hat die Wissenschaftler auch, dass sie auf Pluto bisher keine Hinweise auf Krater gefunden haben. Das heißt, dass es vermutlich noch keine Einschläge gegeben hat und das könnte darauf schließen, dass Pluto noch sehr jung ist.
Als Laie denkt man ja jetzt, okay, es gibt ein paar Bilder. Aber warum ist das so ein Grund, auszuflippen?
Ja, für die Wissenschaftler ist das natürlich etwas anderes. Zum einen freuen sie sich, dass die Mission geklappt hat, also dass die Sonde die 9,5-jährige Reise durchs All gut überstanden hat. Und zum anderen geht die Arbeit jetzt erst richtig los, denn die Bilder sind nur ein Bruchteil dessen, was die Sonde liefert. Die NASA spricht von einem Datenwasserfall, der voraussichtlich in 16 Monaten dann komplett durchgerauscht ist. Und das Material wird jetzt dann in Ruhe ausgewertet. Im Idealfall wissen die Forscher dann mehr über die Entstehungszeit unseres Sonnensystems.
Kommen wir zu einem anderen wichtigen System, nämlich unserem Orientierungssinn. An dem sind verschiedene Gehirnzellen beteiligt und wie man jetzt rausgefunden hat, auch Speedzellen.
Genau, die haben Hirnforscher von der Uni Trondheim entdeckt. Die beiden Norweger sind Experten in Sachen Orientierungssinn und haben dafür auch schon den Medizin-Nobelpreis bekommen. Sie haben quasi dazu beigetragen, das GPS-System von Ratten zu entschlüsseln und damit vermutlich auch von anderen Säugetieren. Und zu diesem GPS-System gehören Platzzellen, die sind quasi wie kleine Landkarten im Gehirn. Dazu gehören Grenzzellen, die speichern, wo Hindernisse sind. Und jetzt haben sie eben herausgefunden, dazu gehören auch Speedzellen.
Und was genau machen diese Speedzellen?
Die sind quasi wie ein Tacho im Gehirn. Diese Zellen signalisieren der Ratte, wie schnell sie sich fortbewegt. Je schneller die Ratte sich bewegt, desto aktiver sind die Zellen. Und das Interessante ist, das hat wirklich mit dem Tempo zu tun und nicht mit äußeren Reizen, also nicht mit vorbeiziehender Landschaft oder so. Ob das alles aber auf das menschliche Hirn übertragbar ist, das ist noch nicht zu sagen. Generell könnten die Erkenntnisse aber zum Beispiel in der Alzheimer-Forschung interessant sein.
Und zum Schluss schauen wir noch in die Schweiz. Dort tobt nämlich eine hitzige Diskussion um dieses hier. Eine Kuhglocke. Die Schweizer fürchten um eine jahrhundertealte Tradition. Warum das denn?
Eine Niederländerin, die in der Schweiz lebt, will die Kuhglocke auf Bundesebene verbieten lassen. Sie hat deshalb eine Kampagne gestartet, war im Fernsehen zu sehen, hat eine Facebook-Gruppe gegründet, denn sie sagt, Kuhglocken sind Tierquälerei. Sie sagt, am Ohr der Kuh ist die Glocke so laut wie ein Presslufthammer und sie bekommt auch Unterstützung von der ETH Zürich. Die hat in einer Studie herausgefunden, die Glocke produziert am Kuhohr tatsächlich mehr als 100 Dezibel, also so wie ein Presslufthammer. Trotzdem, viele Schweizer, vor allem Bauern, finden es eine irrwitzige Idee, die Kuhglocke abzuschaffen. Schließlich braucht man die, um die Kühe auf Weiden oder im Nebel wiederzufinden. Und außerdem ist es eine Tradition. Das heißt, dieser Streit wird weitergehen und wahrscheinlich im September nochmal richtig hochkochen. Denn da ist Albabzug. Das heißt, die Bauern kommen mit den Kühen von den Almwiesen ins Tal zurück. Und das traditionell mit ordentlich Kuhglockengebimmel.
Und vielleicht berichten wir dann auch wieder davon, von diesem Streit. Dankeschön, Aglaya Dahn aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Abend bleibt fast überall mild und trocken, nur in den Bergen kann es noch gewittern. In der Nacht gehen die Temperaturen runter auf 21 bis 13 Grad. Morgen Vormittag kommen von Westen her Schauer und Gewitter. Wenn die nachlassen, ist es fast überall trocken und sonnig. Am Nachmittag und am Abend kann es aber wieder nass werden. Im Norden gibt es morgen Höchstwerte von 25 bis 32 Grad, im Süden von 32 bis 37 Grad. Das war das Update. Ich bin Stefanie Gebert. Tschüss.
E-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
und als Podcast auf deradiowissen.de.